Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt. Ich bin Margot Käßmann.
Und mein Name ist Tobias Glavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg. Und wir beide lassen es heute vielleicht mal wieder so richtig sprichwörtlich krachen, weil, man beachte jetzt bitte das Wortspiel, es geht heute ganz ordentlich ums Aufräumen. Denn schon meine Oma hat immer voller Imbrunst gesagt, Ordnung ist das halbe Leben. So, Margot, wie sieht denn das bei dir in Sachen Ordnung und vor allem in Sachen Aufräumen aus? Was bist du denn so für ein Aufräumtyp? Erzähl uns mehr.
Ja, ich bin schon der Aufräumtyp. Also ich bin jemand, die gerne abends wieder alles glatt hat. Also da liegt kein Krimskrams oder Zeugs rum, sondern ich versuche auch meinen Schreibtisch abends aufgeräumt zu verlassen, damit ich morgens wieder weiß, was dran ist. Dann habe ich manchmal so ein paar Zettelchen liegen, was morgen gemacht werden muss, dass ich das nicht vergesse. Also ich bin so ein Post-it-Fan. Ja, da lachen auch viele drüber, meine Töchter beispielsweise auch. Aber ja, wenn du alt bist, brauchst du halt Gedächtnisstützen. Aber ich räume gerne auf. Ich hefte auch gerne ab, weil ich das so toll finde, dass ich dann weiß, wenn ich was suche, wo ist die letzte Steuererklärung oder wo die letzte Versicherungspolice oder so, dann ein Handgriff und ich hab's, ja, das finde ich gut.
Eine aufgeräumte Aufräumerin. Das finde ich sehr schön. Übrigens, also ich merke, wir sind uns in vielen sehr ähnlich. Ich mag auch gerne aufräumen, weil vor allem sieht man auch gleich, was man gemacht hat. Also vieles von dem, was wir ja so machen, das passiert ja irgendwie so im Kopf und am Ende des Tages fragt man sich manchmal, Mensch, was habe ich denn heute geschafft? Und wenn ich meinen Schreibtisch aufräume, das mache ich übrigens sehr gerne, wenn ich irgendwie auch irgendwie eine längere Geschichte zu schreiben oder irgendwas habe, dann räume ich erstmal auf, da geht's mir gut. Dann habe ich Spaß, dann auch das nächste zu machen.
Also das geht mir tatsächlich auch so und ich finde es dann auch schön, wenn alles wieder geordnet ist und du weißt, wo alles ist und neulich musste ich so lachen. Da habe ich, weil ich irgendwie Zeit und Lust hatte, da habe ich so ein bisschen, das hört sich jetzt hoffentlich nicht, das Zimmer meiner einen Enkeltochter so ein bisschen aufgeräumt von dem Chaos und dann dachte ich, ach, das ist jetzt ja richtig schön aufgeräumt und setze mich auf ihren Schreibtischstuhl und sehe unter ihr Bett. Und da war das volle Chaos und dann habe ich gedacht, nee. Das mache ich, da mache ich jetzt nicht weiter. Das ist jetzt ihr Ding.
Sehr schön. Ich möchte dich oder wir möchten dich als Aufräumtyp noch ein bisschen näher kennenlernen, denn wir Menschen sind da wirklich ja sehr, sehr verschieden und das ist eine Tatsache, die die amerikanische Autorin Cassandra Arzen, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, dazu inspiriert hat, in ihrem Buch The Clutter Connection 4 verschiedene Menschentypen und ihre Art des Aufräumens zu definieren. Das fand ich so lustig, weil sie hat so schöne Kategorien gefunden. Da gibt es nämlich die Schmetterlinge, die Bienen, die Grillen und die Maikäfer. Was meinst du denn? Was bist du? Einfach mal so aus dem Lameng.
Also ich kann mir das jetzt nicht so gut vorstellen, dann nehme ich mal die Bienen, weil ich Bienenwaben so beeindruckend finde. Das ist schon sehr systematisch.
Ja, das hast du schön eingeordnet. Weißt du was, wir machen jetzt mit dir den ultimativen Autorin Cassandra Arzen-Test. Die hat nämlich insgesamt 10 Fragen formuliert und anhand der Antworten kann man dann feststellen, welches Tierchen, welches Pläsierchen sozusagen in dir drin steckt. Ja, ich starte, also es sind 10 Fragen und es gibt jeweils 4 Antwortmöglichkeiten und ich glaube, wir erfahren ganz viel dadurch über dich.
Oh je, jetzt muss ich mich ja konzentrieren, okay.
Ja, ich habe das übrigens schon mal bei mir ausprobiert. Ich bin vom Typ die Grille, wollte ich nur gesagt haben. Aber wir fangen jetzt mit dir an. Erste Frage, was ist deine größte Herausforderung beim Aufräumen? 4 Antworten, wie gesagt. Papierkram und andere wichtige Unterlagen, das erste. Das zweite vielleicht, überall liegt noch Zeug herum. Das dritte, ich kann einfach nichts wegwerfen. Oder viertens, das Innere von Schränken und Schubladen ist total durcheinander. Was ist deine größte Herausforderung beim Aufräumen?
Ach, das Innere von Schränken und Schubladen. Ich habe so 2 Schubladen, die müsste ich unbedingt mal angehen. Und ich weiß, dass so ein Schrank, da habe ich einfach lauter Krempel reingeschmissen. Also so ein Bücherschrank. Ich glaube, das ist das Schwierigste für mich, ja.
Gut, habe ich notiert.
Ich habe nämlich so eine Schublade mit lauter so Elektro, weißt du, so lauter so Dinger, die irgendwo vielleicht nochmal nötig sind, Verbindungsstecker und so ein Kram.
Ja, und das Schlimme bei der Geschichte ist, dann sieht man deswegen auch, könnte man weg, na, vielleicht brauche ich es nochmal. Das ist immer ganz blöd. Gut, zweite Frage. Wie wirkt dein Zuhause normalerweise? Erstens, wirkt richtig aufgeräumt, da die Dinge, die ich öfters brauche, alle griffbereit liegen. Oder zweitens, es ist sehr sauber und ordentlich, aber in den Schränken und hinter den Türen kann sich das reinste Chaos verbergen. Oder Nummer 3, es ist ein bisschen unordentlich, da ich die Dinge, die mir am Herzen gewachsen sind, offen herumstehen lasse. Oder die letzte Möglichkeit, die 4., alles ordentlich, doch wenn ich Stress habe, dann wird es hier doch richtig durcheinander und siffig.
Nö, Nummer eins.
Nummer eins?
Ganz gelassen, ja.
Ja, also okay.
Also es ist aufgeräumt, aber gemütlich.
Dritte Frage. Was fällt dir besonders schwer herzugeben oder wegzuwerfen? Erstens, alles, was ich schön finde. Zweitens, also Andenken an Menschen oder sonst irgendetwas. Drittens, Werkzeuge und andere Dinge, die ich theoretisch nochmal gebrauchen könnte. Oder viertens, Dinge, die mal teuer waren oder noch im guten Zustand sind.
Ich hätte jetzt spontan gesagt Schuhe.
Ja.
Also vielleicht, also so teure Schuhe habe ich aber gar nicht. Da muss man vielleicht eins sagen.
Alles, was du schön findest.
Ja.
Na gut. Mhm.
Okay. Also ich habe Schuhe, die habe ich schon seit 3 Jahren nicht angezogen, aber irgendwie werde ich sie nicht los.
Ich bin ein Mann, Margot. Was soll ich zu Schuhen sagen? Also ich habe da nicht so, die müssen bequem sein. Und
das ist wahrscheinlich 3 Paar oder so, ja.
Nee, ich habe ein bisschen mehr, aber nicht so viele. Also ich bin ja verheiratet seit 30 Jahren. Wir haben viele Schuhe, aber die wenigsten sind von mir. Ich sammle Jacken, aber keine Schuhe.
Okay.
Ja, die Jacken haben denn vor, ich habe ja immer die These gehabt, dass die Schuhe haben ähnlich wie die Jacken, also so gesehen verstehe ich das, dann den gleichen Vorteil, dass man durch die verschiedenen Volumina-Phasen, durch die man so im Zuge seines Lebens geht, mal barocker, mal weniger, es passt immer, also oder man kann viel kaschieren.
Also Schuhe passen ja auch immer. Ich habe Schuhgröße 37, das passt immer mein Leben lang.
Siehst du?
Und dann fällt es mir manchmal schwer, mich zu trennen, weil ich denke, vielleicht ziehst du nochmal an. Aber meine Töchter, 3 meiner 4 Töchter haben dieselbe Schuhgröße, also da gebe ich schon manchmal dann was ab.
Das finde ich sehr schön. Also Secondhand in der eigenen Familie. Wir kommen zur Frage Nummer 4. Wie sauber ist es denn bei dir? Mein Zuhause ist entweder erstens sehr sauber, zweitens mein Zuhause ist normalerweise sauber und ordentlich oder drittens es ist sauber, aber es steht viel Zeug herum oder viertens putzen ist schwierig, denn dafür müsste man ja erstmal gründlich aufräumen.
Nö, eins.
Eins, also
ich habe auch nicht so viel Krimskrams. Ich bin nicht der Typ für Krimskrams, bei mir steht nicht so furchtbar viel Krimskrams.
Kein Nippes.
Nee. Gut. Also ein bisschen schon. Also ich habe zum Beispiel, glaube ich, 10 Lutherfiguren, aber
ich meine, als Reformationsbeauftragte wäre ja komisch, wenn der Luther nicht nochmal irgendwo rumstehen würde. Ja. Wir kommen zur Frage Nummer 5. Was tust du, wenn sich überraschend Besuch ankündigt und du nur noch 10 Minuten Zeit hast? Also erstens, du putzt das Klo und die Arbeitsfläche in der Küche. Das Durcheinander stopfst du dann fröhlich in irgendeinen Schrank. Zweitens, ich räume hier und da noch ein paar ganz wenige Kleinigkeiten auf. Oder drittens, ich räume hektisch so viel Zeug weg, was ich einfach irgendwie noch so zu fassen bekomme. Es sieht danach dann trotzdem noch ein bisschen unordentlich aus. Oder viertens, ich mache in aller Ruhe das fertig, was ich sowieso gerade tue.
Ja, da würde ich viertens sagen, weil ich habe ja mal ein Buch über Freundschaft geschrieben und da habe ich zitiert eine Freundin von mir, die hat gesagt, Freundschaft heißt, du kannst auch kommen, wenn es nicht aufgeräumt ist. Und ich finde ja, die Leute, die ich mag, die können.
Die dürfen auch in dein Chaos kommen. Da finde ich super.
Chaos ist ja gar nicht, aber das würde ich jetzt nicht machen, dass ich jetzt anfange zu putzen, bloß weil in 10 Minuten jemand kommt.
Wir kommen zu Frage Nummer 6. Wo bringst du die Dinge, die du täglich nutzt, am liebsten unter? Also nehmen wir mal Küchenschere, benutzt du täglich?
Ja, täglich, ja, oft.
Gut, also dann bringst du die dort unter, wo du sie siehst und wieder ganz schnell in Griff nehmen kannst. Im Schrank, aber trotzdem leicht zu finden, wäre das Zweite. Drittens, einen bestimmten Platz auf der Arbeitsfläche oder viertens, an einem festen Platz im Schrank.
Viertens, also ich weiß genau, wo sie liegt. Und da lege ich sie auch wieder hin.
Na gut, wir kommen zu Nummer 7. Wie sieht dein ideales Zuhause aus? Also nicht so, wie es ist, sondern wie es ideal wäre. Erstens, offene Regale anstelle von Schränken. Zweitens, einladend und minimalistisch. Drittens, übersichtlich und funktional, neutrale Farben. Oder viertens, hell und heiter, viele Bilder und Dekogegenstände sind starke Farben. Ich glaube, das scheidet aus, gell?
Ja, ich glaube 2, also minimalistisch, also so viel Krimskrams oder so.
Also langsam kristallisiert sich bei dir ein bisschen was raus. Ja, ja. Wir kommen auch in die Zielgerade. Wir sind jetzt schon bei 8. Was liest du denn gerne? Erstens Zeitschriften mit vielen Bildern. Zweitens Sachbücher. Drittens Romane oder Zeitungen und Ratgeber.
Viertens
Zeitungen und Ratgeber.
Ja, Ratgeber, aber Zeitungen vor allen Dingen.
Ja, ja, ich sage, es kristallisiert sich langsam was raus. So, wir kommen vorletzte Fragerunde. Wie lernst du am besten? Zum Beispiel die Bedienung der neuen Kaffeemaschine, die du jetzt irgendwie geschenkt bekommen hast. Oder du bekommst jetzt dann demnächst zum Geburtstag, glaube ich, ein E-Bike. Also wie lernst du das am besten? Ja, ne? Also die Bedienung. Mhm. Indem du erstens den Text der Gebrauchsanweisung genau liest. Oder zweitens durch Ausprobieren. Drittens, indem es dir jemand zeigt. Oder viertens, indem du eine bebilderte Anleitung studierst oder bei YouTube einfach googelst und guck, ob es dir da irgendeiner zeigt?
Ich schwanke zwischen 2 und 3 ausprobieren oder dass mir jemand zeigt. Also ach, dieses Lesen von so einem Ding finde ich doof. Also entweder würde ich es ausprobieren oder am besten ist 3.
Also indem es dir jemand zeigt, ja? Gut. Ja. So, letzte Runde. In welchem Satz erkennst du dich wieder? Wenn ich etwas benutzt habe, lasse ich es häufig einfach liegen. Erstens, ne? Zweitens, ich mag funktionale Räume, in denen ich optimal arbeiten bzw. meine Freizeitbeschäftigung nachgehen kann. Oder drittens, bei mir sieht alles so top aus, solange man eben keinen Schrank öffnet. Oder viertens, ich kann es nicht leiden, wenn was rumliegt.
Viertens.
So, jetzt muss ich einmal kurz auswerten. So, also, wir wissen, was du bist. Du bist ganz knapp an der Biene vorbei. Also, du wolltest ja gern Biene sein. Ja, ich kann ja mal sagen, was du dann gewesen wärst. Ja, also, es ist so, dass insgesamt 1, 2, 4 Mal war Biene und 5 Mal war, verrate ich noch nicht. Ich sag dir erstmal, was die Biene war. Also, dein Leben hat System und läuft nach einer ganz bestimmten Ordnung ab. Allerdings schaffst du es nicht immer, alles perfekt zu ordnen und zu planen, denn dein Leben ist kompliziert und komplex, passt schon alles, ne? Aufgrund deines Perfektionismus bleibst du deswegen oft in der Planungsphase stecken. Nein, das stimmt nicht. Margot bringt Sachen zu Ende, das weiß ich. Und du willst nichts aufgeben und das hält dich dann ab und zu mal wieder auch zurück. Aber bist du nicht. Du bist keine Biene, sondern du bist ein Marienkäfer.
Ha, das ja, ist ja lustig.
Ja, erzähl. Und zwar sagt da die liebe Cassandra über dich, du wirkst gerne perfekt auf andere. Am liebsten wirst du für deine gute Organisation und Professionalität gelobt. Allerdings kannst du auch nicht immer perfekt sein und deswegen musst du manchmal eine Fassade aufrechterhalten, auch wenn es darunter etwas anders aussieht. So wie der Marienkäfer, der seine Flügel unter seinem Kleid versteckt, versteckst du auch manchmal irgendwas unter einer hübschen Haube. Hättest du es je gedacht, dass du ein Marienkäfer bist?
Nee, ich glaube, das ist interessant. Ich glaube, vielleicht hätte ich eine Frage anders beantworten müssen, weil die Biene liegt mir irgendwie näher.
Also Grund genug für dich, dieses Buch nochmal durchzulesen.
Alles klar.
Es ist sehr lustig.
Aber es ist interessant. Und nee, finde ich schon interessant, wie verschieden Menschen sind. Also ich erlebe auch Menschen, die eben dauernd irgendwas rumliegen lassen. Und das kann ich nicht haben. Also ich bin abends schon der Typ, der dann sagt, also ich möchte hier wirklich den Schreibtisch hier. Ich bin ja am Tag auch, da liegen Zettel und Texte und was weiß ich, Bücher. Aber da versuche ich schon abends klar Schiff zu machen.
Es ist ja übrigens auch nicht so, Margot, dass wir vorher, wenn wir so ein Thema uns aussuchen, nicht schon uns kurz darüber unterhalten hätten. Und als letztes Mal, als wir gedacht haben, Mensch, worüber reden wir, machen wir es aufräumen, da hast du mir gleich erzählt, dein Lebenspartner, der Andreas, ist kein so ein Aufräumender, gell?
Nee, das ist so einer, der zum Beispiel, wenn der eingekauft hat, der halt Brötchen geholt hat, also da liegt hier ein Häufchen Münzen, da ein Häufchen Münzen, da, der liegt dann überall irgendwie die Münzen und ich gehe dann hinterher und steck sie alle wieder ins Portemonnaie. Also das ist ein Beispiel.
Und wie geht's dir damit, dass du mit jemandem liebst, der nicht so aufgeräumt ist wie du?
Ich muss eher drüber lachen, weil ich denke, ja, Menschen sind schon verschieden. Also ich bin jetzt alt genug, das zu tolerieren. Ja, ich finde es eher lustig, wie verschieden das ist, ja. Aber Andreas ist eher der Typ, der sagt so, jetzt kommt Besuch, oh, jetzt muss ich aufräumen.
Ja, also bei meiner Frau Birte ist das auch so. Ich muss nur sagen, du, am Wochenende kommt jemand vorbei, schnapp dir den Staubsauger, dann können wir loslegen und können sauber machen. Aber wie motivierst du denn Andreas dazu, vielleicht dann mal aufzuräumen? Hast du da schon so Tricks?
Nee, das mache ich nicht. Mm-mm.
Nicht?
Also ich sag mal, wir sind jetzt wirklich alt genug, als wir wieder zusammengekommen sind, den Menschen nicht mehr verändern zu wollen. Das finde ich ganz wichtig. Also jeder ist, wie er ist.
Gut, dann lass uns über deine Kinder reden, weil denen musst du ja das, also ich meine, das ist doch ein geflügeltes Wort, dass man zu seinen Kindern sagt, räum dein Zimmer auf. Wie hast du früher deine Kinder motiviert?
Also ich habe versucht, sie zu motivieren, aber es gab dann irgendwo einen Punkt. Also die Bischofskanzlei, in der wir gewohnt haben, als meine Kinder so in der Pubertätsphase waren, die war nicht angelegt auf eine Familie mit 4 Kindern. Deshalb haben wir eine kleine Wohnung oben drüber dazu gemietet und da wohnten dann 3 meiner 4 Töchter. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, als die so, sagen wir mal so zwischen 10 und 18 waren, so das war ja so diese Phase, da habe ich dann irgendwann gesagt, die drei Älteren, als die da oben wohnten, 12 und 18, müssen wir sagen, da habe ich dann irgendwann gesagt, also das mache ich nicht mehr. Ihr seid zuständig für eure Zimmer, aber weißt du, ich habe was Schönes mitgebracht. Ich mochte Dorothee Sölle sehr gerne, evangelische Theologin. Die ist vor 20 Jahren gestorben. Die hat tolle theologische Texte gemacht, aber die war auch Poetin.
Und du hast ein Gedicht mitgebracht.
Ja, sie hat wunderbare Gedichte gemacht. Und ich finde es so schön, es gibt ein Gedicht von der Theologin Dorothee Sölle an ihre drei Töchter. Und das würde ich gerne vorlesen, wenn ich darf.
Hau rein.
Bitte lasst eure Zimmer nicht verkommen. Wenn eure Zimmer hässlich sind, werdet ihr euch selber nicht lieb und wert halten. Wenn ihr euch selber nicht ehrt, werden eure Gedanken ohne Spannkraft sein. Wenn eure Gedanken nichts anziehen, werden eure Bewegungen ungenau. Wenn eure Bewegungen fahrig sind, wird eure Haut nichts von den Blumen lernen. Wenn eure Haut nichts von den Blumen lernt, wird euer Herz wüst und leer sein. Wenn euer Herz gleichgültig ist, bleibt ihr unvertraut mit dem Schönen. Wenn ihr ohne Vertrauen lebt, könnt ihr die Hälfte des Himmels nicht tragen. Wenn ihr die Hälfte des Himmels nicht tragt, könnt ihr über eure alte Mutter nicht lachen. Bitte lasst eure Zimmer nicht verkommen.
Oh, wunderschön.
Ist also, das nicht schön?
Ja, und zwar, also ich meine, vor allem, wenn man Dorothee Sölle kennt, ne, also dass sie auch solche schönen Gedichte, es ist super schön.
Ja, ich finde das auch ganz toll.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Liebe Margot, wenn du dieses Gedicht ja deinen pubertierenden Töchtern vorgelesen hättest, hätte das was bewirkt?
Nein, ich habe es ihnen ja sogar geschickt, per E-Mail. Und dann haben sie natürlich die Augen verdreht. Oh, Mama. Ja. Das ist halt so, das musst du als Mutter hinnehmen. Aber das muss ich sagen, als meine Töchter dann ausgezogen sind und ich kam in ihre Studentenbuden, habe ich immer gedacht, Donnerwetter, wie sauber sieht's denn hier aus? Also da hatte ich den Eindruck, als sie dann ihr eigenes Studierendenzimmer da hatten, da war es ganz schön aufgeräumt.
Das heißt, Menschen verändern sich natürlich genau auch an der Stelle. Ich kann mich auch noch an meine Studentenbude erinnern, die sah nicht immer nur ordentlich aus und dann kam die große Liebe und dann klappte das plötzlich auch mit dem Aufräumen. Wir lachen jetzt so ein bisschen drum, aber es gibt natürlich auch Menschen, die haben große Probleme damit, weil sie im Chaos um sie herum tatsächlich versinken. Das kann ja auch gerade in Partnerschaften und sowas richtig zu Stress kommen. Wie gehst du denn damit um, wenn Menschen, denen du begegnest, du hast schon gesagt, du bist sehr gelassen, aber trotzdem, wie gehst du mit Menschen um, die scheinbar wirklich überhaupt nicht mit ihrem Chaos zurechtkommen?
Ich meine, das ist ja dann tatsächlich, du redest jetzt von sogenannten Messies, denke ich, ja. Ich denke, das sind dann auch Menschen, die tatsächlich richtig Hilfe brauchen, dass ihnen jemand zur Hand geht, ihnen hilft, ihr Leben zu sortieren. Wir sehen das beispielsweise bei der Schuldnerberatung, dass Menschen dann einfach aufgeben. Ja, da kommen Rechnungen und sie gucken es gar nicht mehr an, öffnen die Umschläge nicht mehr, weil sie in dieses Chaos keine Ordnung mehr bringen und daran auch doch verzweifeln. Und deshalb denke ich, das sind dann Menschen, die wirklich jemanden brauchen, der ihnen zur Hand geht. Das ist jetzt was ganz anderes als eine gewisse Unordnung. Ja, also manche sagen ja auch, also das Genie braucht das Chaos. Ja, und es gibt auch Leute, die leben im Chaos und finden dann trotzdem das, was wichtig ist. Also ich will das auch gar nicht verurteilen. Jeder Mensch so wie er sich wohlfühlt. Aber wenn jemand dann wirklich versinkt in so einem Chaos, das ist eine ganz andere Situation. Das kann man nicht vergleichen mit jemandem, wo man ein bisschen lächelt und denkt, ach du lieber Himmel, wie kommt die denn damit klar mit diesem Chaos hier?
Genau, die Leute brauchen dann auch wirklich professionelle Hilfe, die es gibt. Die gibt es auf kirchlicher Seite, aber es gibt mittlerweile ja sogar, habe ich gestaunt im Vorfeld, es gibt mittlerweile sogar Aufräumcoach. Netter Echt? Spruch übrigens von meiner Frau Mama war immer, die schon ordentlich war, aber auch ein bisschen das Chaos mag. Die hat zu mir mal gesagt, wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Fand ich auch schön.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen, ist auch ein guter Spruch. Aber natürlich könnte ich dann auch sagen, also wenn du Ordnung hältst, geht alles schneller. Also ich hasse das, wenn ich was suche und nicht finde. Dann denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Dann verbrauchst du ja auch wahnsinnig viel Zeit, weil du irgendwas suchst und denkst, ich weiß, dass ich das hatte, aber wo habe ich es bloß gelassen? Also sowas, oh, das geht mir auf den Nerv, weil ich dann denke, was für eine Zeit verschwende ich jetzt, um diesen blöden Brief zu suchen, wo ich ganz genau weiß, ich habe den.
Also dann doch lieber meine Oma, die gesagt hat, Ordnung ist das halbe Leben. Wobei all das hat natürlich viel mit so den alltäglichen Kleinigkeiten zu tun. Wo tut man was hin? Wie räumt man wie irgendwie was weg? Aber es gibt ja auch noch die größere Form des Aufräumens. Haben viele Menschen so im Zuge ihres Lebens, dass sie irgendwann mal so denken, ach Mensch, bei mir hat sich was oder bei mir soll sich im Leben was verändern. Und auch da gibt es dann manchmal so Momente, wo man dann einfach sagt, ich muss jetzt mal aufräumen, ich brauche eine neue Wohnung, ich brauche einen neuen Job. Kennst du auch solche Momente bei dir im Leben?
Also ich hatte das ja einmal, als ich als Bischöfin zurückgetreten bin und muss sagen, da habe ich mich von sehr vielem getrennt. Ja, du musst dir vorstellen, wir sind von Fulda, da war ich Generalsekretärin, nach Hannover gezogen. Und als dieser Möbelwagen abfuhr in Fulda, das weiß ich noch, irgendwie morgens um 5 fuhren die los nach Hannover. Und da habe ich das angeguckt und habe gedacht, du wirst nie wieder so viel Kram besitzen, ja. Also wir waren Vater, Mutter, 4 Kinder, ein Hund, 2 Kaninchen, 4 Meerschweinchen, ja. Also es war wahnsinnig viel an Sachen einfach, die zu so einer Familie gehören. Und als ich dann in Hannover ausgezogen bin, da musste ich ja diesen ganzen Haushalt reduzieren auf einen Ein-Personen-Haushalt. Das war einerseits ein schmerzhafter Prozess. Ja, du kannst dir vorstellen, was in so einem Keller alles ist. Ich habe dann alle nochmal geholt, mein Ex-Mann, meine Töchter, habe gesagt, jetzt nehmt noch mit, was ihr mitnehmen wollt. Und am Schluss habe ich das mitgenommen, was ich in meine Berliner Wohnung mitnehmen konnte und habe anschließend Verkauf hier, das ist ein Verkaufhaus, kommen lassen und die haben den ganzen Rest geholt. Also 2 Drittel meiner Bücher habe ich zurückgelassen. Und einerseits war das ein bisschen schmerzhaft, sich von so vielem zu trennen. Andererseits war es aber auch fast so ein Akt der Befreiung, zu sagen, das ist jetzt eine neue Lebensphase und das lasse ich hinter mir. Manches tut dann weh, wo du denkst, oh, das war so ein schönes Sofa, aber das ist viel zu groß für die neue Wohnung, das kann ich gar nicht mitnehmen. Oder so einen großen Tisch, was will ich damit, wenn ich jetzt alleine lebe? Also das hat aber andererseits auch gut getan. Ich fühlte mich dann auch innerlich so ein bisschen aufgeräumt.
Kann ich übrigens völlig nachvollziehen. Ich glaube, ich bin mittlerweile 12 Mal in meinem Leben umgezogen, immer wieder. Und jedes Mal ist das Umziehen ja eine Möglichkeit, selber bei sich auch nochmal aufzuräumen. Das sind übrigens, finde ich, auch schöne Momente, wo man Dinge nochmal findet und sich daran erinnert und dann einfach sagen kann, ja, und schön, das war jetzt einfach mal. Und das kann ich jetzt auch weggeben. Verkaufhäuser sind da, glaube ich, eine gute, tolle Möglichkeit. Aber auch da nochmal nachgefragt. Das eine sind ja sozusagen Gegenstände, ne? Also was weiß ich, die Vase von Tante Erna, die kann ich ja ohne weiteres, wenn ich sage, ich will mein Leben aufräumen, ich will jetzt was anderes machen, ich will etwas verändern, die kann ich ja weggeben. Aber Tante Erna selbst oder die Freunde an der Stelle, wo ich gesagt habe, ich räume mein Leben auf, die kann ich ja nicht einfach wegschieben. Wie gehe ich denn damit am besten um, wenn ich generell was in meinem Leben verändern will?
Also bei Beziehungen wäre ich sehr vorsichtig, weil der Mensch lebt ja von Beziehungen und von einem Beziehungsgeflecht. Also du kannst auch sehr einsam und heimatlos werden, wenn du deine ganzen Beziehungen kappst. Ich habe mal gepredigt in der deutschen Gemeinde an der Algarve, da war ich eingeladen in Portugal. Und dann gab es so ein Nachmittagscafé nach dem Gottesdienst und da waren etliche Leute dabei, die haben so die Hoffnung gehabt, wir werden jetzt an der Algarve alt, in der Wärme, mit einem schönen Haus, haben in Deutschland alles gekappt und hinter uns gelassen. Habe ich bei anderen Auslandsgemeinden auch erlebt und die dann doch ein gewisses Heimweh hatten. Ja, also nach diesen alten Beziehungen, leben jetzt in einer fremden Umgebung mit einer fremden Sprache, die sie gar nicht mehr gelernt haben. Und haben sich das so vorgestellt, so schön, haben zum Teil auch mit den Kindern gebrochen, weil sie natürlich das ganze Erbe jetzt in dieses Haus in Portugal gesteckt haben. Und da dachte ich, das ist, glaube ich, auch nicht wirklich gut. Also die Beziehungen halten und tragen dich eben auch.
Ich glaube, Beziehungen sind wirklich wichtig. Aber es gibt ja auch so Momente, wo man sagt, man muss auch bei den Beziehungen, bei dem Umfeld, in dem man drin ist, auch mal aufräumen, mal sortieren. Also ich meine, für uns alles die Zeit begrenzt und man kann nicht in alles hinein investieren. Tust du sowas, einfach auch mal da aufzuräumen, in Beziehungen zu sagen, Mensch, ja, das war gut, das war eine gute Zeit, aber jetzt ist einfach was anderes dran, auch beim Miteinander. Ich meine, im Beruf gibt es das ja immer mal wieder, ne? dass man was anderes macht und damit logischerweise auch plötzlich mit anderen Leuten zu tun hat.
Ja, ich denke, dass beruflich ergibt sich das, ja. Also zum Beispiel ergibt sich das für Menschen, wenn du in Ruhestand gehst, ja, dann verlierst du ja ganz viele Beziehungen einfach. Das ist normal. Davor haben viele Angst, muss man auch sagen, ja. Aber ich denke, da brauchst du auch die privaten Beziehungen, die dich wirklich halten und tragen. Übrigens haben Männer damit mehr Probleme als Frauen, weil Frauen in der Regel doch ein stärkeres privates Sozialgeflecht haben, während das bei Männern ganz stark im beruflichen Umfeld liegt, auch die sozialen Beziehungen. Und insofern war das bei mir schon so mit dem Ruhestand, dass natürlich diese ganzen Beziehungen, die in Gremien über die Jahre entstehen, in der evangelischen Kirche und anderes mehr, die sind zu Ende gegangen. Und ich konnte das aber ziemlich gelassen hinnehmen, weil ich eine andere persönliche, private Beziehung habe. Aber ich erlebe, dass bei anderen das zum Teil bitter ist. Also ich denke jetzt an einen Mann, der sagt, er ist jetzt ein Jahr im Ruhestand und er kämpft immer noch damit, weil er das Gefühl hat, Er ist durch den Ruhestand isoliert, weil sein ganzes Leben sich eigentlich in diesem Beruf abgespielt hat. Ich finde, da muss man auch aufpassen, gerade wenn man vor dem Ruhestand ist, dass man schaut, das soziale Umfeld auch zu stärken, das dann wichtig ist.
Auch da quasi aufzuräumen und ein bisschen zu sortieren. Wie wichtig ist es denn, auch mal die eigene Seele aufzuräumen? Also das eine sind ja die Sachen, die um mich herum liegen und die haben was mit mir zu tun. Aber also ich für mich habe das immer wieder erlebt, dass es auch mal gut ist, sich selber zu sortieren.
Ich meine, das ist auf jeden Fall so. Und dass du auch fragst, wovon nehme ich jetzt mal Abstand und sage, alles hat seine Zeit. Ich denke, das ist auch gut, aber dafür musst du halt auch Zeit für dich finden. Und ich denke, dass die jüngeren Leute so in der Rush-Hour des Lebens, von der wir immer sprechen, also zwischen 30 und 50, dazu kaum kommen, weil die einfach versuchen, die Herausforderungen zu bewältigen. Familie, Beruf, vielleicht noch Pflege der Eltern und anderes mehr. Und wenn du dann älter wirst, hast du mehr Zeit zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig, woran liegt mir eigentlich im Leben, was willst du noch im Leben? Wir haben neulich, Andreas und ich, mit einem befreundeten Paar so darüber gesprochen und da habe ich gemerkt, da ist jetzt nichts, was ich noch unbedingt im Leben erreichen, erleben oder machen will. Und das finde ich für mich so eine schöne Erkenntnis eigentlich, die mich sehr dankbar, zufrieden und gelassen macht. Da ist nichts mehr, was unbedingt passieren muss.
Aber ich glaube, ganz wesentlich ist, und das klingt jetzt super fromm, aber man muss sich die Zeit nehmen, ne? Sich selber dann mal ein bisschen aufzuräumen. Und also mir hilft da zum Beispiel das Beten auch ganz viel, ne? Also das ist für mich auch immer wieder so ein Momentum, wo ich dann wirklich reflektieren kann, meine Beziehung zu mir selbst, aber auch meine Beziehung zu dem, an den ich glaube.
Doch, ich denke, dass Beten auf jeden Fall wichtig ist, weil es dich ja ein Stückchen aus dir selbst rausnimmt. Ja, also du bist im Gespräch mit Gott über das, was dich bewegt und kannst dadurch ja auch mal drei Schritte von dir weggehen. Nicht das mit der vollen Emotion immer erleben, sondern das Gespräch mit Gott ist ja auch eine Reflexion, aber für mich ist es auch der Gottesdienst. Also wenn Leute sagen, ich muss mich entschleunigen, sage ich immer, du kannst jeden Sonntag um 10 Uhr entschleunigen. Weil so ein Gottesdienst mit seinem Ablauf und seinem Ritual, mit den gemeinsamen Liedern und Texten, dir ja nochmal eine andere Perspektive gibt, als die, die du andauernd im Alltag hast.
Und ich glaube, das hast du ja als Pfarrerin sicherlich auch oftmals erlebt, Seelsorger können da auch sehr wohl helfen, ne? Beim Sortieren so der einzelnen menschlichen Gedanken und des Durcheinanders, was man da so hat.
Ja, weil sie die notwendige Distanz haben, wenn jemand seine Seele bei dir ausschüttet. Ich meine, das, was heute die Psychotherapeuten machen, das waren ja früher die Pfarrerinnen und Pfarrer oder damals nur die Pfarrer natürlich. Ich habe das erlebt kurz vor Weihnachten, da wollte eine Frau unbedingt ein Gespräch mit mir und hat dann nur geklagt über die Schwiegertochter, über den Sohn, über den Mann, über das. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Frau XY, sag ich mal, stopp. Sie klagen permanent über andere. Merken Sie das eigentlich? Und was ist das dann für eine Haltung, die Sie ausstrahlen? Überlegen Sie das doch mal, wie das auf die anderen wirkt. Das hat sie dann, glaube ich, ziemlich geärgert und das Gespräch war relativ schnell zustande, weil sie wollte von mir eine Bestätigung, dass alle anderen, sag ich mal, salopp doof sind. Und ich finde, das kannst du dann durchbrechen, indem du sagst, überlegen Sie doch mal, wie diese Haltung auf die anderen wirkt. Und wenn Ihnen jemand begegnet, der immer nur sagt, alles, was du machst, ist verkehrt, und ich denke, das kannst du in der Seelsorge auch. Also du kannst, Menschen können dir das Herz ausschütten, aber du kannst manchmal auch so einen kleinen korrektiven Stachel in das eigene Denken reinbringen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, zuhören ist da total wichtig, aber manchmal hilft es einfach auch, dass viele, was da ist, so wie du es ja da gemacht hast, ein Stückchen einfach auch mal zu sortieren. Denn wenn es eben nicht das große Chaos mehr ist, sondern wenn es ein bisschen sortiert ist und dann vielleicht auch mal reflektiert ist, ja, dann kann man es plötzlich auch wieder ganz anders betrachten. Wir haben angefangen, darüber zu sprechen heute, was für ein Aufräumtyp du bist. Ich habe ganz vergessen, dich am Anfang zu fragen, was du als letztes gerade für dich aufgeräumt hast.
Also ich habe als letztes aufgeräumt, ich habe als letztes abgeheftet. Das finde ich immer mal ganz schön. Ich habe hier so einen Ablagekörbe, ich weiß nicht, ob du das auch hast. Nach erledigen Termine, Lesen und Ablage und die unterste Schublade Ablage, wenn die voll ist, dann mache ich Musik an und fange an abzuheften. Und die ist gerade leer geworden. Da bin ich ganz happy gestern Abend.
Ja, das ist, hört sich richtig nach Fest an. Gibt es für dich so einen richtig schönsten, also das mit der Musik kann ich natürlich total nachvollziehen, kenne ich auch so, wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, fertig, geschafft und so, dann mag ich auch gerne noch mal ein bisschen Musik aufdrehen und das für mich selber so im Inneren feiern, das ist auch was Schönes. Gibt es für dich irgendwie so einen ganz besonderen, schönen Aufräummoment, wo du immer wieder gerne dran denkst und sagst, yo, aufräumen, einfach schön?
Ja, das ist jetzt auch leider wieder abheften. Ich hoffe, das nervt dich nicht, aber ich erinnere mich daran, das war das Jahr, als meine Mutter starb, 2014. Da dachte ich, wo sind denn ihre ganzen Briefe geblieben? Und ich hatte so eine Kiste, weißt du, so irgendwie seit 30 Jahren oder 40 Jahren wahrscheinlich nicht geöffnet. Und das waren die Briefe, die meine Mutter, mein Vater und meine Großmutter mir im Auslandsjahr nach Amerika geschickt haben. Und dann habe ich tatsächlich, da habe ich Tage gebraucht, habe ich die geöffnet, nach Personen und nach Datum geordnet, nochmal gelesen. Weißt du, so hellblaue Luftpostbriefe waren das alle. Kennst du die noch? So halb durchsichtiges Papier per Luftpost. Meine Mutter hat mir tatsächlich jede Woche einen Brief geschrieben in dem Jahr. Und das hat mich sehr gerührt. Ich habe das alles abgeheftet in einen wunderschönen Ordner. Und das hat mich gerührt, weil ich dachte, das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Die haben mich tatsächlich in diesem Auslandsjahr, was gar nicht so einfach war, mit ihren Briefen in Verbindung gehalten zu ihnen. Und das hat mir wirklich imponiert und war mir auch sehr wertvoll, dass ich das noch hatte.
So ist es auch wirklich. Ich habe vor kurzem mit meiner Frau zusammen alte Fotos gefunden und die haben wir jetzt auch nochmal neu, die waren nur irgendwie in Schuhkartons drin und die haben wir jetzt auch nochmal richtig aufgeräumt, um einfach selber sich auch nochmal ein Stückchen daran zu erinnern, welche Glücksmomente einfach man miteinander hatte. Und ein weiterer wirklich echter, schöner Glücksaufräummoment war, als ich unsere Garage aufgeräumt habe und ich nach 3 Jahren endlich mit dem Auto reinfahren konnte und nicht mehr kratzen musste. War auch ein toller Moment.
Toll, ja, das sowas ist super.
Liebe Margot, wir müssen jetzt auch aufräumen, weil 30 Minuten sind, man mag es nicht glauben, die sind tatsächlich rum schon in Sachen Aufräumen. Wir haben einiges heute sortiert. Gab es für dich eine ganz wichtige Aufräumerkenntnis heute für dich?
Also ich fand jetzt interessant, dass man eine halbe Stunde über dieses Thema sprechen kann, weil wir haben ja überlegt, ist es ein Thema, das ergiebig ist. Aber es gibt verschiedene Typen, das ist mir nochmal klar geworden. Und das ist eine Frage des Wohlfühlens im eigenen Zuhause, dass du deinen Typ da auch leben kannst. Und das finde ich wichtig.
Ich habe auch ganz viel mitgenommen. Ich werde das auch schön bei mir jetzt dann ab- und wegsortieren und hat mir viel Spaß gemacht. Und das hoffe ich natürlich, dass es Ihnen auch viel Spaß gemacht hat beim Zuhören. Und wir würden von Ihnen natürlich auch ganz gerne wissen, inwieweit das Aufräumen Sie vielleicht heute bewegt hat, sich neu zu sortieren. Also wir freuen uns über Feedback, Margot.
Ja, auf jeden Fall, genau. Schreiben Sie auch mir gerne, was Sie bewegt oder worüber wir demnächst unbedingt mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse Was mich bewegt in einem durch @margotgesmann.de.
Und die nächste Episode von Was mich bewegt hören Sie hier an selber Stelle in 2 Wochen und Sie wollen keine Folge mehr verpassen, dann sortieren Sie doch diesen Podcast einfach bei sich, bei Ihrem Podcatcher, Spotify, was Sie da auch irgendwie benutzen, schön ein, ganz oben, am besten gleich oben rechts, damit Sie uns gleich finden und dann dürfen Sie uns gerne auch weiterempfehlen, uns viele, viele Sterne geben und weitere Informationen zu Margot Kesmann, wie sie sich aufräumt und wo man alles ihre Bücher hinräumen kann, das finden Sie natürlich auf margotkesmann.de oder jetzt natürlich auch in den Shownotes dieser aktuellen Podcast-Episode. Außerdem könnte man mal wieder aufs Evangelische Gemeindeblatt in Württemberg hinweisen. Auch da kann man viele aufgeräumte, interessante Artikel lesen. Liebe Margot, habe ich jetzt irgendwas in meinem Aufräumwahn vergessen?
Nein, ich denke, das war schon ziemlich vollständig. Danke, lieber Tobias. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.